Der Zahn-Podcast, präsentiert von Byte mit Dr. Anja Geißler.
Willkommen zum Zahn-Podcast von Byte. Heute mit einer ganz besonderen Folge mit meinem langjährigen Lieblingsapotheker Ludwig Gerstorfer, St. Anna Apotheke in München.
Hallo Anja.
Wir kennen uns jetzt schon seit 25 Jahren und das sorgt dafür, dass wir uns viel zu erzählen haben. Deswegen ist das hier die erste Doppelfolge vom Zahn-Podcast von Byte. Und in dieser ersten Folge treiben wir Ludwigs Puls auf 180 mit dem Wort Bio in der Pharmazie und auch mit der Datenschutzgrundverordnung bei der elektronischen Patientenakte. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und hier ist der erste Teil. Spannendes Thema, Zahnarzt und Apotheke. Beide wollen eigentlich das Beste für deine Gesundheit. Und wie oft sprechen eigentlich diese Fachleute miteinander? Was könntest du gewinnen, wenn sie es täten? Lieber Ludwig, herzlichen Dank fürs Kommen und herzlichen Dank für diese tolle Zusammenarbeit, die wir seit Jahren haben. Und ich würde mich freuen, wenn du etwas selber zu dir sagst.
Wir kennen uns seit 25 Jahren aus der Maximilianstraße.
Genau.
Bin Apotheker seit über 30 Jahren jetzt, mache das mit sehr viel Elan und Spaß.
Und Leidenschaft.
Das gehört immer dazu.
Genau.
Aber die muss rüberkommen.
Ja.
Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich weiß es nicht mehr genau.
Wir hatten beide Vorgänge.
Das stimmt.
Ja,
und zwar spezielle.
Genau, ganz spezielle Vorgänge.
Das also stimmt. So dieses klassische Arzt-Apotheker beliefern, genau.
Ja, genau.
Und dann gab es noch eine ganz witzige Episode. Mein Weisheitszahn, erinnerst du dich?
Habe ich noch in Erinnerung. Es waren viele, viele Jahre.
Ja, ja. Genau. Der tat plötzlich einfach weh.
Ja.
Und ich kam zu dir.
Ja.
Und es gab eine Füllung aus Gold. Und
ist du die hast noch drin?
Die ist leider vor eineinhalb Jahren herausgefallen. Also qualitativ absolut hochwertige Arbeit.
Danke.
So wie man dich kennt. Und ich muss immer noch dran denken, du hast mir damals erklärt, was Gold so alles kann, nicht nur glänzen, sondern dass es auch ein recht flexibles Material ist, was mich sehr lange begleiten wird. Und wir hatten damals, glaube ich, die Thematik Inlay aus Kunststoff, wo du einfach gesagt hast, nein.
Oder Keramik.
Oder Keramik.
Nicht so en vogue.
Oh, genau. Und das fand ich damals schon sehr, sehr interessant.
Danke.
Und war gut.
Ja, finde ich gut. Wir haben 25 Jahre Goldinlay hinter uns, würde ich sagen.
Das finde ich auch.
Wie kommt man eigentlich dazu, in die Pharmazie zu gehen und dann so eine Begeisterung und so eine Freude und vor allem auch so eine hohe Effizienz abzuliefern, schon seit Jahrzehnten, was mich immer wieder begeistert, wo ich sage, wo nimmt der Mann dieses Wissen her?
Also ganz ehrlich, ich bin noch eine Generation, in der die Eltern eigentlich bestimmt haben, was du machst.
Ja.
Ich komme aus einer Apothekerfamilie.
Ja.
Zu meiner Zeit war es noch so, wenn ich selber nicht Pharmazie studiert hätte, hätten meine Eltern die Apotheken verkaufen müssen. Mhm. Also wenn ich einen anderen Beruf erlernt hätte, hätte ich die Apotheke wieder verpachten oder fremd weiterführen dürfen. Hat sich in meiner Studienzeit geändert. Und bei mir war es einfach so, ich glaube schon im Kinderwagen ist man durch den Ort, den Bayerischen Wald gefahren und hat gesagt, das wird der nachfolgende Apotheker. Hab's nie in Frage gestellt.
Nein, sehr gut. Das war auch gut so, dass du es nicht gemacht hast.
Das weiß ich nicht. Das war
für
einfach
mich jedenfalls.
So. Was spannend war, dass das Studium eigentlich sehr kurz ist, sehr, sehr intensiv, weit gefächert, mit einem Jahr praktische Ausbildung, also insgesamt 5 Jahre.
Ja.
Ich war 18, mit dem Abitur fertig, musste nicht zur Bundeswehr. Das war lässig damals. Meine Eltern haben mir auch die Perspektive gegeben zu sagen, wenn du fertig bist, wenn du deine Approbation hast, darfst du noch mal machen, was du willst. Tja, mit 23 kann man eigentlich noch die Welt erobern. Mein Traum war, und der hat mich eigentlich auch durch das Studium gebracht, nach der Approbation eine Kochlehre in New York zu machen.
Hast du das wirklich gemacht?
Nein, das ging mit meiner Vorgängerin. Ja. Du kanntest sie noch. Ja. Ich habe ja die Apotheke übernommen und das war eigentlich auch ein Glücksfall. Ich wollte eigentlich nur eine Ferienvertretung. Ich brauchte Geld für den Flug. Hatte ich nach dem Studium nicht. Sehr, sehr gut bezahlt. Aber ich habe sie leider am zweiten Tag, nachdem ich angefangen habe, ins Krankenhaus gebracht. Und dann war sie ein Jahr lang nicht in der Apotheke.
Ja.
Und ich war der einzige Apotheker. und habe diese Apotheke in der Maximilianstraße mit meinem jugendlichen Leichtsinn mit 23 geschmissen.
Herzlichen Glückwunsch. Hast du gut gemacht. Kann ich mich nur erinnern.
Danke, weil wenn du mich heute fragen würdest, welche Zeit ich gerne noch mal erleben würde, wären es genau diese Jahre. Party, arbeiten, Party, arbeiten.
In dem Alter geht das alles noch.
In dem Alter geht das noch.
Für mich ist es immer interessant, auch für viele Zuhörer, die einfach nur Tabletten brauchen. Aber so ist es ja nicht. Das geht ja einfach darum, was der Apotheker wirklich macht.
Viele, und das merke ich auch immer, wenn ich mit Freunden rede, viele wissen eigentlich gar nicht, was in einer Apotheke wirklich passiert.
Ja.
Wer arbeitet dort? Wie viele Fachkräfte haben wir? Was machen wir wirklich? Man sieht eigentlich nur, klassischer Fall, ich bekomme ein Rezept vom Arzt, gehe in die Apotheke, werde beraten.
Ja.
Das ist jetzt Standard. Vor 20 Jahren war es noch nicht so.
Ja.
Aber was im Hintergrund alles abläuft, was wir sonst noch machen, das sehen sehr, sehr wenige. Beim Zahnarzt weiß ich, was der Zahnarzt macht. Ich mache meinen Mund auf, ich spüre es, ich höre es.
Es ist ein Handwerk.
Es ist ein Handwerk,
richtig, genau.
Aber auch wir machen Handwerk zum Beispiel. Wir haben einen großen Herstellungsbetrieb.
Ja.
Wir machen Magistralrezepturen zum Beispiel.
Was sind Magistralrezepturen?
Das ist auch so ein altertümlicher Begriff, der jetzt wieder ganz viel benutzt wird und eigentlich auch ganz gut ist. Es sind Individualrezepturen. Also man muss unterscheiden in der Pharmazie oder bei Arzneimitteln per se. Es gibt Fertigarzneimittel. Das sind Arzneimittel, die durchlaufen eine Studie, die sind zugelassen. Da gibt es ganz viele Prüfungen. Und diese Fertigarzneimittel sind für ein ganz großes Patientenkollektiv gemacht. Sie durchlaufen aber eine extrem lange Entwicklungsphase, Studienphase, kosten enorm Geld und lassen wenig Spielraum für individuelle Therapien.
Richtig.
Und Magistralrezepturen decken das ab. Hier liegt der Fokus quasi auf der Individualität.
Auf jedem einzelnen Patienten.
Exakt, das weißt du selber besser.
Ja,
jeder
genau.
Patient ist unterschiedlich. Sei es in seiner genetischen Disposition, hat Allergien, er verträgt was nicht.
Genau.
Es sind auch ganz banale Sachen. Er kann bestimmte Arzneiformen nicht schlucken, weil zum Beispiel die Tablette so groß ist wie ein Elefantenfuß für ihn.
Das kann schon sein. Da gibt es zwar Tricks, aber die wollen wir jetzt hier nicht verraten.
Genau. Und dann ist natürlich der Apotheker gefragt, wie kann ich hier eine individuelle Patiententherapie ermöglichen, die der Patient dann auch mitgeht? Weil für dich ist es ja wichtig, die Compliance. Also wie geht der Patient mit deiner Verordnung, mit deiner Therapie mit?
Das ist nämlich die Frage. Der Patient kommt jetzt mit einem Rezept. Und wenn du sagst, das Rezept passt für mich, dann händigst du das aus. Aber stellst du noch Fragen? Oder wie
wir stellen enorm viele Fragen.
Erzähl bitte, das interessiert mich.
Also wenn man sich mal anschaut, und das kann jeder Patient selber sehen, was steht eigentlich auf dem Rezept? Es steht ein Medikament mit dem Namen, einer Dosierung, einer Stärke. Es steht wieder eine Diagnose auf dem Rezept.
Ja.
Also das Rezept gibt für uns ganz, ganz wenig Information. Diese Information müssen wir uns irgendwie holen. Und das müssen wir im Beratungsgespräch machen.
Das geht im Onlinehandel natürlich nicht.
Im Onlinehandel geht es auch. Das ist wie bei dir. Patienten füllen Bögen aus.
Okay, ja.
Und das sind standardisierte Bögen. Und der Patient muss sich hier auch durchklicken und bestimmte, jetzt kommt's, standardisierte Fragen beantworten.
Aber es ist doch so, wenn ich jetzt als Patient, und ich bin jetzt Laie, in diesen Fragen sind ja manchmal so viel Fachtermini versteckt. Wie soll der Patient das alles unterscheiden können? Dann ist doch das persönliche Gespräch mit dem Apotheker, der ihm das nochmal genau erklärt, warum, wieso, weshalb, doch viel, viel besser.
Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Das Thema ist, dass ich diese Fachsprache, dass ich den Patienten abhole und das auf das Niveau des Patienten transferiere, die der Patient versteht.
Eine Ebene.
Das ist mal das eine. Das andere ist, ich muss irgendwie einen Zugang zum Patienten finden. Ich muss Informationen aus ihm herausholen, mit denen ich dann quasi fachlich arbeite. Ich muss ihn manchmal sehr private, sehr intime Sachen fragen.
Ja.
Bei jungen Menschen oder Patienten oft einfach. Ältere Personen
haben da schon Berührungsängste.
Berührungsängste.
Mhm.
die Patienten müssen ehrlich sein. Also ich muss dem Patienten vertrauen.
Richtig.
Ich muss wirklich auch abwägen, was er mir erzählt. Nehme ich das jetzt mit auf oder stelle ich das einfach mal zurück? Wie bewerte ich es? Mhm. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Es gibt einen 5W-Fragen-Katalog.
Interessant.
Das ist so eine typische Examensfrage. Wenn ich die, kann ich gar nicht. Also, welche Medikamente nehmen Sie ein? Wie lange nehmen Sie sie ein? Nehmen Sie andere Medikamente ein? Welche andere Erkrankungen haben Sie? Also so sind die Fragen aufgebaut. Ich kann das natürlich staccato-mäßig abfragen.
Ja.
Das wird den Patienten nicht abholen, nehme ich mal an. Und ich werde nicht die Informationen bekommen, die ich
brauche. Die du eigentlich brauchst, genau. Magistralrezepturen, wenn ich das richtig verstanden habe. Individuelle Rezepturen. Was ist das eigentlich? Warum gibt es die nicht einfach zu kaufen? Was ist der Grund dafür?
Viele Aspekte auf einmal. Individualrezeptur oder Magistralrezepte, individual, der Name sagt ja schon, es ist individuell auf den Patienten zugeschnitten. Also es ist kein Produkt von der Stange. Also ist es auch nicht zu kaufen. Mhm. Weil wenn es ein Produkt von der Stange wäre, wären wir wieder im Bereich Fertigarzneimittel. Mhm. Ein zugelassenes Arzneimittel mit Studien für ein großes, und das widerspricht individual, Patientenkollektiv.
Mhm.
Ist natürlich nicht für jede Fachrichtung ein Thema. Die moderne Krebstherapie ist im Endeffekt nichts anderes als eine Individualrezeptur. Hier werden Fertigarzneimittel als Ausgangsstoffe genommen und werden dann für den Patienten individuell in Dosierung, in Stärke, in Zyklen und so weiter in der Apotheke unter sterilen Bedingungen, das ist ein richtig aufwendiger Prozess, spezialisierte Apotheken richtig. Hergestellt.
Ja, ja, ja.
Wo ist es noch ein großes Thema? Dermatologie.
Ja, Salben.
Tinkturen,
genau.
Alles das. Warum ist es hier ein großes Thema? Ich habe es zu tun mit einer Haut, die ihre natürliche Schutzbarriere verloren hat.
Mhm.
Nehmen wir jetzt einfach mal Akne. Da habe ich Pickel. Pickel sind offen, da ist keine Schutzbarriere mehr da.
Eintrittspforte für Infektion.
Exakt. Hier muss ich mit Cremes arbeiten, topisch. Die Haut ist sehr, sehr empfindlich.
Ja.
Es fehlt die Schutzfunktion. Das heißt, ich habe wieder Unverträglichkeiten, Allergien und so weiter. Hier ist Herstellung in der Apotheke extrem gefragt.
Mhm.
Wo noch? Und da sind wir wieder bei diesen ganzen Influencer-, TikTok-Themen. Ich sage immer Überpflegung der Haut, Kosmetik. Also unsere Haut, gerade bei Männern, das wissen wir selber, die kann ganz viel vertragen.
Ja.
Sieht man an mir gerade in der Früh, wenn man sich einfach mal beim Rasieren massakriert. Das sieht dann abends gar nicht mehr so wild aus. Aber irgendwann sagt die Haut auch mal, jetzt ist Schluss.
Genau.
Ich habe keinen Bock mehr.
Ja.
Jetzt bin ich beleidigt.
Ja.
Und es ist jetzt einfach egal, was du mir gibst. Und wenn es die perfekte Creme aus der Apotheke ist, ein Fertigarzneimittel, das genau dafür passt, ich mag einfach nicht.
Richtig.
Und dann sind wir gefragt und dann wird es wirklich kompliziert.
Und
das ist ein richtiges Thema.
Weil die Haut ist unsere Schutzbarriere Nummer 1.
Genau. Und dann bei dir natürlich in der Zahnmedizin.
Genau, in der Zahnarztpraxis wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Nicht nur für mich, sondern allgemein für Zahnarztpraxen, was man da herstellt. Was da wichtig ist für den Zahnarzt, was man herstellen kann.
Ja, ihr habt ja da so schöne Braunglasflaschen.
Ja, die haben wir. Genau, Braunglasflaschen.
Auch noch sowas old-fashioned. Aber was ich eigentlich ganz toll finde, weil es zeigt eigentlich, dass dahinter Qualität steht.
Richtig, ganz
und
genau.
Und zwar auch langjähriges Wissen, Verlässlichkeit und so weiter. Also was nehmt ihr? Ihr nimmt Wasserstoffperoxidlösung.
In unterschiedlichen Konzentrationen.
3%, aber nur bis zu einer bestimmten Konzentration.
Richtig.
Sonst kommen wir wieder mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, nein, bitte nicht. Für was verwendet ihr es? Desinfizierend, reinigend, genau. Dann Natriumhypochloridlösung.
Genau.
Sofern der Ausgangsstoff verfügbar ist, bis 3%. Spülungen
richtig.
Im Wurzelkanal.
Ganz genau.
Gibt es kein Fertigarzneimittel. Dann Natrium-EDTA-Lösungen,
genau.
Da könnt ihr sogar bis 20% gehen, da dürft ihr mal richtig zuschlagen. Und das braucht ihr, glaube ich, zum Vorbereiten, damit die Füllung besser haftet, damit ihr den ganzen Schleim und Schlons
ganz
irgendwie
rausbekommt. Ganz genau, damit wir das rausbekommen, richtig.
Genau. Dann gelegentlich so wirde Ephedrin-Rezepturen, Adrenalin,
ja,
der Adrenalin, andere Begriff,
genau,
wo wir uns schon mal unterhalten haben, damit eben, wenn ihr irgendwo mal kurz bohrt oder schneidet, hier nicht ein Blutmassaker passiert, sondern das außenrundum einfach mal stillgelegt ist. Da gibt es natürlich bessere Alternativen, Eisentrichlorid-Lösungen zum Beispiel oder Aluminiumlösungen. Auch die gibt es mittlerweile, glaube ich, ich habe das letzte Mal...
Also die nehme ich zur Blutstillung.
Genau, aber da hatte ich letzte Mal eine Anfrage, weil es gab jetzt lange Zeit kein Aluminiumchlorid in pharmazeutischer Qualität.
Oh.
Und das ist ja noch ein Thema, auf das würde ich auch gerne nachher nochmal zu sprechen kommen, unsere Qualitätsanforderungen.
Ja.
Hier gibt es mittlerweile sogar ein Fertigarzneimittel, also das ist erst ganz neu auf dem Markt. Was haben wir noch?
Alkohol bestelle ich bei euch.
Ja, genau. Für was benutzt du ihn?
Zum Desinfizieren.
Exakt.
Also
Ethanol.
Im avitalen Zahnmittel zum Desinfizieren.
Also der muss auch reine pharmazeutische Qualität haben. Ja, also da ist zwar der Wodka aus dem Edeka auch von der Prozentzahl, vom Spirit her geeignet, aber natürlich nicht von der Qualität. Und was ganz spannend ist, wir machen auch so Rezepturen, anästhesierende Gele zum Auftragen auf die Mundschleimhaut, bevor du kommst.
Und mit der Spritze.
Mit der Spritze, das kannst du natürlich wunderbar. Die Spritze ist so fein, man spürt es.
Man spürt es nicht, genau.
Aber natürlich trägst du diese Gele auf, die dann so krasse Namen haben wie Hurricane Gale in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Sie mit haben Erdbeere. Auch einen psychologischen Effekt.
Exakt. Also da hilft, glaube ich, mehr die Erdbeere und das Maracuja.
Genau.
Genau. Und wehe, es gibt dann diesen Zusatzstoff an Geschmacksstoff nicht, dann ist Halligalli.
Genau.
Und dann auch Kinderzahnarztpraxen.
Ja.
Hier arbeiten wir und hier entwickeln wir auch und hier haben wir auch öfter mal eben zum Beispiel Chlorhexamid-Gele entwickelt, weil Wirkstoffe wie Chlorhexamid, das weißt du auch, furchtbar bitter ist. Es schmeckt einfach grauenvoll. Und da kann man die Kiddies natürlich nicht begeistern, wenn sie gerade ihren Zahn verloren haben, da ganz, ganz tief traurig sind und in der Rettungsbox ist.
Ja, in der Rettungsbox, Zahnrettungsbox, richtig.
Ganz und dann muss da noch irgend so was ganz scheußlich Schmeckendes drauf.
Richtig.
Und ich kriege gern Gummibärchen nachher. Dann muss ich die natürlich irgendwie abholen.
Okay.
Und da muss ich dann natürlich auch, und das ist eigentlich ganz witzig, das machen wir dann auch, so fancy Namen wie zum Beispiel Berry Gel und die werden dann mit so Etiketten versorgt, die dann
das
oben
sind. Das Alternativ-Gummibärchen.
Genau. Okay. Also das ist so ein Thema, wo wir mit Individualrezepturen oder Magistralrezepturen mit unserer Kernkompetenz punkten können.
Aber jetzt kommt mein Aspekt. Chlorhexidin als Spüllösung, Chlorhexidin als Gel zum Desinfizieren. Für mich persönlich als Zahnarzt eine gute Alternative, weil es lokal platziert wird. Nehme ich es als Spüllösung von der Apotheke in unterschiedlichen Konzentrationen hergestellt, hat es sowohl positive als auch negative Aspekte. Zum einen desinfiziert es. Es gibt natürlich Patienten, Konsumenten, die nehmen das Chlorhexidin sehr lange. Dann beobachten wir schon einige andere Veränderungen. Du kannst sicherlich auch was dazu sagen, oder?
Ja, also das, was du angesprochen hast, die neue Forschung richtet eigentlich immer mehr den Blick, und das hatten wir ja vorhin schon, auf das Mikrobiom.
Genau.
Das ist wie in einem Ökosystem, wenn ich da einfach radikal draufgehe und ausradiere. Chlorhexidin ist jetzt nicht spezifisch, also es ging nicht spezifisch auf bestimmte Bakterien oder Stämme, sondern das macht schon einen relativ radikalen Kahlschlag. Mhm. Und kurzzeitig, da glaube ich, sind wir uns einig, angewendet.
Genau.
In der Konzentration 0,1. Gar kein Thema. Es gibt ja noch das Thema Zahnverfärbung.
Ganz häufig, wenn es lange angewendet
wird. Wenn es lange, aber da weiß man auch in Studien, da empfehlen wir auch immer, putzt euch vorher die Zähne. Es hängt viel mit dem Belag zusammen. Was ist auf dem Zahn für ein Belag?
Genau.
Und der reagiert eben mit dem Chlorhexidin. Schon alleine der Stoff Chlor. Chlor weiß man, glaube ich, kennt jeder aus der Chemie, aus seinem Chemiebaukasten. Das ist ein relativ reaktives Ding, da geht was los. Da hat man einfach immer die Themen, wie lange wende ich es an, wie effektiv, wann mache ich Pause. Und was man jetzt auch weiß in neueren Studien, dass sich eben damit auch der pH-Wert eben extrem verändert. Das hat zum einen Auswirkungen auf die Bakterienflora, aber natürlich auch auf
Auswirkungen auf die Kariesanfälligkeit,
genau.
Parodontalentzündung.
Genau. genau alles genau. das.
Richtig.
Chlorhexidin ist eigentlich immer wieder in der wissenschaftlichen Diskussion.
Aber es ist ein kurzes Wundermittel, nur kein Langzeitfolgen.
Ja, genau. Und was jetzt auch ganz witzig war, letztes Wochenende bin ich vom Skifahren von Österreich nach Hause gekommen und man hört ja immer Hitradio Ö3. Ist einfach, als Bayer muss man das einfach machen. Da wird aktuell, und das fand ich ganz spannend, extrem viel Werbung für ein ganz bekanntes Produkt, den Namen kennen wir nennen ihn nicht, gemacht.
Ja.
Und zwar ganz offensiv. Bei uns in Deutschland nicht, aber mir ist es einfach nur, als Fun Fact ist mir jetzt gerade mal aufgefallen, ist interessant. Und da wird so getan, machen Sie es mal ist jeden Tag, ist egal, genau.
Wissenschaftler sagen, das macht Bluthochdruck.
Da bist du mir jetzt voraus, müsste ich...
Muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, weil man das nicht unvoreingenommen dauerhaft anwenden sollte. Ne?
Ich versuche jetzt gerade den Mechanismus mir ein bisschen vorzustellen. Komm nicht drauf.
Ich denke, es geht einfach immer nur darum, man kann mit einer Mundspüllösung, egal ob es eine Magistralrezeptur ist oder ob es jetzt eine fertige Mundspüllösung ist aus dem DM, aus dem Rossmann oder aus der Apotheke fertig. Es ist immer wichtig zu sagen, bitteschön, eine Mundspüllösung ersetzt natürlich nicht das normale Zähneputzen. Eine Mundspüllösung brauchen wir einfach nur als zusätzliches, effizientes Therapeutikum, wenn wir Entzündungen haben, in der kurzfristigen Anwendung.
Genau. Es sollte fachlich, therapeutisch angewendet werden, nicht pflegen. Und da ist es ja so, da gibt es ja auch ganz viele andere natürliche Substanzen, Mittel, Mundspüllösungen, auch zugelassene Arzneimittel, die man in der Apotheke kaufen kann, mit der ich meine Mundflora dauerhaft aufrechterhalten und pflegen kann. Ätherische Öle.
Genau, Beispiel. Und jetzt sind wir schon bei der biologischen Komponente. Wir arbeiten ja biologisch oder wir wollen biologisch arbeiten. Die Anforderung unserer Patienten oder auch deiner Kunden ist ja, wie reagieren wir, wenn der Konsument, der Patient uns fragt, wo sind die gefährlichen Zusatzstoffe, wie kann man das umgehen, was macht das mit meiner Biologie? Wie gehst du mit diesen Anforderungen um? Ist das aufwendig darzustellen? Ist es machbar?
Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen ordnen, weil biologisch ist für uns Pharmazeuten kein definierter Fachbegriff.
Okay.
Lass mich mal anders anfangen.
Ja.
Schon alleine bei Lebensmitteln.
Ja.
Bio.
Steht mittlerweile fast überall
drauf. Überall drauf. Alleine im Lebensmittelrecht ist Bio kein zertifizierter Begriff.
Okay.
Also das ist nicht sowas wie ein TÜV-Siegel.
Ja.
Sondern Bio kann alles sein.
Ja.
Das ist schon mal das eine Thema. Wir in der Apotheke arbeiten grundsätzlich mit einer anderen Qualitätsanforderung, und zwar Arzneibuchqualität.
Okay.
Arzneibuchqualität hat drei Standbeine: Identität, Reinheit und Gehalt. Da drin finde ich vielleicht ein bisschen das Thema Bio, also im Thema Reinheit, auch im Gehalt, wenn nichts anderes drin ist. Und natürlich auch in der Identität. Also Identität hängt ja auch damit zusammen, wie ist es angebaut, wo kommt es her und so weiter. Also das ist das Thema. Biologisch hat in der Pharmazie gar nichts verloren.
Okay.
Es ist für uns ein relativ schwieriger Begriff. Wir haben das eine Zeit lang Hormone.
Ja.
Biologisch,
bio-identisch.
Genau, und jetzt sind wir bei diesem Fachbegriff, der sich gerade versucht durchzusetzen, den ich ganz furchtbar finde.
Ja.
Bio-identisch.
Genau.
Unwort des Jahres, würde ich mal vorschlagen. Weil was stelle ich mir da vor, bio-identisch?
Das ist dem Menschen ähnlich. Ist das nicht künstlich hergestellt? Das wäre jetzt meine leinhafte Vorstellung.
Jetzt nehme ich mal, du bist eine Frau.
Ja.
Du brauchst irgendwann mal Hormone in den Wechseljahren.
Ja, die sind schon durch.
Wir nehmen es einfach hypothetisch. Jetzt hast du deine chemischen Medikamente, deine Arzneimittel zugelassen, Hormone. Und Hormone haben ja eh eine etwas Negativbewertung, obwohl man jetzt weiß, Frauen ohne Hormontherapie bauen sich so einen Rucksack an zusätzlichen Problemen in der späten Zukunft auf. Nebenwirkungen sind eigentlich quasi nicht mehr da. Und daraus hat man dann auf einmal gesagt, aus der Jamswurzel.
Richtig.
Genau.
Ist bekannt.
Genau, die Jamswurzel ist eine Pflanze.
Ja.
Hat nichts mit Hormonen zu tun. Hormone kommen im menschlichen Körper vor, im tierischen
Körper.
Das
stimmt.
Es gibt wenige Pflanzen mit einem Hormonhaushalt. Das Produkt, wo Jamswurzel draufsteht und was du einnimmst, das hat sehr wenig mit Jamswurzel zu tun. Das Einzige, was wirklich Fakt ist, das erste Produkt oder der erste Schritt, der erste Stoff in der Herstellung, das war ein Extrakt aus der Jamswurzel. Und dann schau dir mal die Prozesse an, was aus dieser Jamswurzel
chemisch
gemacht worden ist, damit ich am Ende mein Hormon habe. Und so kann man jetzt den Begriff bioidentisch.
Gut erklärt.
Es ist jetzt ein bisschen laienhaft erklärt, aber ich glaube, jeder versteht's. Und da muss man wirklich mal die Grenze setzen, weil da muss ich dann sagen, will ich das wirklich? Weil wenn man da wirklich sieht, welche Prozesse da durchlaufen werden. Ich meine, jeder chemische Prozess, ich setze Stoffe zu, wenn ich was verändere. Die will ich aber nicht weiter haben. Mhm. Die muss ich reinigen, herausnehmen, herausreinigen. Da ist es doch sinnvoller, ich mache so eine klassische chemische Synthese und bekomme einfach ein feines, sauberes Produkt. Das hat eine klare, definierte Struktur.
Ja.
Das hat eine klare pharmakologische Wirkung.
Viele sagen immer, ich will, dass dem Körper so ähnlich ist wie...
Ja, genau, möglich. Aber das...
ist nicht machbar.
Grundsätzlich funktioniert ja Arzneimitteltherapie wie Schlüssel- und Schlossprinzip.
Mhm.
Wir haben Rezeptoren, also so wie eine Steckdose und ich habe einen Stecker, der reinpasst. Und wenn der Stecker exakt so passt, wie die Steckdose ist, dann gibt es auch wenig Nebenwirkungen. Dann funktioniert das auch ganz gut, ganz laienhaft ausgedrückt.
Ja.
Wenn der Stecker halt so halb nur passt, dann spritzt es halt irgendwo. Es könnte auch mein Kabel durchbrennen. Das ist
guter
okay.
Vergleich.
Dann sind die Nebenwirkungen eher nicht tolerabel. Aber wenn dann im Endeffekt im Hintergrund mal 20 Jahre ein Gerät läuft und ist nichts passiert, ist auch fein.
Okay.
Dann muss ich halt Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Zulassung eines Arzneimittels ist nichts anderes. Im Endeffekt, du kannst es herunterbrechen. Wie ist das Verhältnis von Wirkung zu Nebenwirkung?
Mhm.
Ein Arzneimittel kann so eine durchschlagende Wirkung haben, wenn es eine einzige krasse Nebenwirkung hat. Tschüss, wird nicht zugelassen. Also auch das muss man sehen. Und deswegen ist Bio-Label relativ schwierig. Man muss aber immer unterscheiden. Bio ist nicht Naturheilkunde und sind nicht pflanzliche Arzneimittel, weil ein pflanzliches Arzneimittel ist zum einen monografiert im Arzneibuch und es wird nicht verändert.
Okay.
Also es unterliegt keinen chemischen Veränderungsprozess, um dann das Arzneimittel zu bekommen. Sondern ich nehme zum Beispiel, ich gehe raus, nehme mir die Baldrianwurzel, zerschredde die, trockne die und die wird eingenommen. Und da ist es wieder was anderes. Da habe ich Synergien.
Okay.
Da habe ich, und das weiß auch das Arzneibuch, die Qualität und der Gehalt wird anhand einer Leitsubstanz bestimmt.
Ja.
Davon weiß man die pharmakologische Wirkung.
Ja.
Und dann weiß man, dass doch ganz viele Flavonoide, Pflanzenstoffe, alles möglich.
Ja.
Hier sieht man den Gesamtextrakt als Wirkung. Aber ich verändere die Pflanze nicht. Ich trockne sie einfach nur. Ich gebe sie nicht in einen chemischen Prozess.
Sehr, sehr spannend.
Genau.
Vielen Dank für die Erklärung. Was macht ihr noch oder was machst du speziell noch?
Wir sind auch Bayerische Ausbildungsapotheke. Wir bilden Apotheker aus. Ich glaube, ich habe in meinem Leben 100 Apotheker ausgebildet. Und wir versorgen zum Beispiel 40 Ärzte in der Innenstadt.
Ja.
Unter anderem auch
genau.
Dich.
Ja,
mit eben auch nicht nur Arzneimittel oder Praxisbedarf, was du jeden Tag brauchst. Wenn du Infusionen brauchst, Spülungen, Lösungen, Schmerzmittel, alles das. Das ist eigentlich ein ganz normales Versorgungsgeschäft. Dann arbeiten wir mit ganz vielen Spezial- oder Fachärzten zusammen, die mit uns auch Rezepturen entwickeln.
Toll.
Das ist ein ganz spannendes Thema.
Ja.
Das habe ich selber mitgebracht in den Betrieb, weil das immer so mein Steckenpferd ist, weil das ist eigentlich die Kernkompetenz des Apothekers.
Du warst ja auch ganz speziell mitbeteiligt an der Entwicklung meiner Zahncreme.
Ich durfte, war ich sehr stolz drauf, dass du mich
gefragt hast. Ich bin auch heute noch dankbar dafür.
Das ist was, jeder Beruf braucht eine Kernkompetenz und wir leben momentan in einem sehr starken strukturellen Wandel im Gesundheitswesen und es ist einfach klar, dass einfach die reine Medikamentenabgabe, das kann nicht das Thema einer Apotheke oder eines Apothekers sein.
Dann wärst du ja auch nur ein Verkäufer.
Und im Endeffekt.
Den Ladentisch gibt.
Genau, und wir haben sehen es ja jetzt schon, wir holen unsere Medikamente nicht mehr aus dem Schubschrank, haben wir auch vor 20 Jahren nicht gemacht, sondern wir hatten schon vor 20 Jahren ein automatisches Kommissioniersystem.
Das weiß ich ja.
Also das heißt, das ist eigentlich nicht mehr die Tätigkeit. Wenn ich meinen Papa, den ich sehr geschätzt habe, das war noch eine reine Medikamentenabgabe.
Mhm.
Wir versuchen eben Therapiekonzepte zu begleiten, zu entwickeln.
Ja.
Was wir auch sehr viel machen, sind Rechercheaufgaben. Es gibt ja ganz oft, das hast du auch, wenn du Anfragen hast, Patienten haben irgendwelche Vorerkrankungen, nehmen Medikamente ein, wo du nicht ganz sicher bist, wie soll ich jetzt agieren, wie muss ich dosieren und so weiter. Und das ist eigentlich auch eine positive Entwicklung, die kommt aus der Ausbildung der Ärzte, aus dem Klinikum. Apotheker und Ärzte im Klinikum arbeiten auf Augenhöhe. Das heißt, der Apotheker in der Klinik geht mit dem Arzt auf Station. Ja. Der Arzt gibt die Diagnose.
Richtig.
Und der Apotheker ist dann der vielleicht sogar nicht mal das Medikament, sondern es ist eher ein Dialog. Welche Medikation würdest du vorschlagen?
Hast du auch eine Idee, ganz genau.
Und dann ist es eigentlich am Apotheker zu sagen, ja, okay, ich würde das auswählen oder das. Dann geht's weiter. Wie dosieren wir das Ganze? Wie gehen wir vor? Schleichen wir ein? Schleichen wir aus? Welche Arzneiform wählen wir aus? Nehmen wir Zäpfchen? Nehmen wir Tabletten? Wie schnell muss das Ganze anfluten? Also das ist ein Austausch. Und das war bei dir immer schon so, aber es gab in deiner Generation, jetzt glaube ich, kennst du Kollegen, die haben den Apotheker eigentlich so in der Art nie gesehen und das verändert sich sehr stark.
Aber wir Ärzte oder speziell auch ein Zahnarzt hat ja nicht immer das Hintergrundwissen, was er bräuchte, weil wir decken unseren Bereich ab. Für mich ist es schon wichtig, auch einmal zu fragen, was hältst du davon? Passt das? Oder soll ich vielleicht nochmal umstellen? Das gibt mir so ein bisschen Sicherheit und das ist auch immer ein Weckruf und ein Hilferuf an viele Kollegen, einfach zu sagen, fragt lieber nochmal nach, ehe ihr dem Patienten etwas gebt, was vielleicht dann doch nicht passt und eigentlich das Ganze ins Gegenteil umschlagen lässt. Und das ist immer meine Bitte an viele Patienten, auch da nochmal mitzudenken und auch an meine Kollegen mitzudenken, was sagt der Apotheker, der doch ein ganz anderes Hintergrundwissen dazu hat.
Ja, es geht nicht mal nur um das Hintergrundwissen, du musst es auch so sehen, wenn wir den Arzt nehmen, den Patienten und den Apotheker, sehr oft ist der Apotheker in der Mitte. Das ist so ein Verteilorgan und zwar auch ein Verteilorgan, bei dem kommen ganz viele Informationen zusammen vom Arzt, vom Patienten. Er ist eigentlich der, der die meisten Informationen bekommt.
Okay.
Das ist eigentlich auch das Spannende und das ist ja eigentlich auch, wann war das im 14. Jahrhundert, glaube ich, Ludwig der Bayer, München, ein Kaiser bei uns. Dem sagt man zu, dass er eben genau das getrennt hat, Arzt, Apotheker. Er hat gesagt, Arzt, du stellst die Diagnose, Apotheker, du machst den Rest.
Super.
Du brauchst das Mittel zusammen, du sagst, wie viel gegeben werden muss. Du kennst den Patienten, du wohnst in dem Ort. Früher war es ja so im Mittelalter vorher, also im 13., 12. Jahrhundert, da waren die Klöster dafür zuständig, die Mönche, das waren die Hexenküchen. Richtig. Das sollte man nie vergessen, das macht Sinn.
Ja.
Da hat jeder seine Daseinsberechtigung. Und das ist auch eigentlich die Zukunft für uns als Apotheker.
Das macht schon Sinn, immer zu hinterfragen. Also sich selber und auch das Miteinander mit dem Kollegen, mit dem Apotheker.
Weil du gerade angesprochen hast, ich habe keine Ahnung von Anatomie.
Brauchst du auch nicht.
Eben, das meine ich ja auch, weil ich weiß, wie das Medikament pharmakologisch wirkt.
Ja.
Aber ich muss jetzt nicht wissen, wie der Patient, wie jetzt sein Wurzelkanal wirklich da drin aussieht.
Ja.
Mir geht es ja eher darum, dass ich den Mechanismus pharmakologisch verstehe, wie das Medikament wirkt. Da werdet ihr in dieser Richtung gar nicht ausgebildet.
Gar nicht, leider. Exakt. Viel zu wenig. Aber man kann nicht alles abdecken. Und deswegen muss man sich miteinander eine
klare Trennung haben. Genau. Und dann muss man eben eine Kommunikationsebene schaffen, wo man sich austauscht.
Genau.
Und das ist ja auch total spannend, weil ich glaube, wir lernen was von euch in jedem Gespräch und ihr lernt auch was von uns. Man nimmt immer was mit aus solchen Gesprächen und das ist das Spannende.
Ein weiterer Punkt, der mir noch wichtig ist: Gibt es Momente, in denen du ein Rezept aus der Zahnarztpraxis siehst und sagst, da würde ich vielleicht doch gerne nochmal anrufen, warum ist das jetzt so aufgeschrieben worden?
Ich glaube, ich antworte hier mal ganz ehrlich.
Ja, das sollst du auch.
Okay.
Ja.
Immer weniger bis fast gar nicht. Interessante Frage, haben wir uns auch gestellt.
Ja.
Ich habe mich mal ein bisschen bei uns im Apothekenverbund umgehört, habe auch für den Podcast mal kurz eine Umfrage bei unseren 14 Apothekern und 10 PTAs gestellt und die Antwort war überraschend. Wenig bis gar nicht.
Sind die also Kollegen besser informiert?
Das haben wir uns dann im Nachgang, ich habe mich das auch gefragt. Ich glaube, ihr Zahnärzte seid sehr, sehr gut informiert.
Ja.
Ihr seid auch sehr, sehr gut abgedatet.
Ja.
Was bei euch, glaube ich, auch noch der Fall ist, ohne euch jetzt nahe zu treten, ihr habt ein relativ überschaubares Portfolio.
Es ist begrenzt, ja, richtig.
Genau. Sachen, was ihr verschreibt. Ja. Wir nennen jetzt mal ein Antibiotikum in der Standardtherapie. Ja. Dann kommt maximal ein, wie heißt es immer so schön, nicht steroidales Antirheumatikum. Also für den normalen Patienten ein Schmerzmittel, das ein bisschen entzündungshemmend wirkt dazu. Genau. Und wenn es ganz wird, dann kommt vielleicht noch eine Spüllösung dazu, Mundspülung und das war's. Das sind die Standardrezepte. Richtig. Dann gibt's natürlich die Rezepte bei Parodontitis, da wird's dann schon ein bisschen ausführlicher. Da haben wir auf einmal zwei Antibiotika. Das wird dann schon spannend. Wir haben dann noch ein richtiges Schmerzmittel, was wir noch obendrauf geben, also das nicht entzündungshemmend wirkt, aber richtig stark schmerzstillend und top. Dann haben wir vielleicht noch ein Cortisonpräparat, was wir vielleicht mal in der Verordnung sehen. Und das war's dann schon.
Da kann ich aber einhaken, weil wenn wir zum Beispiel in der Parodontitis-Therapie sind und du machst einen Markertest und schickst das an ein Labor, dann bekommst du schon aufgrund der Bakterienflut oder Bakterienqualität, Quantität, wie viele da drin sind, was genau drin sind, enthalten ist in der Mundhöhle, bekommst du schon gleich eine Empfehlung von den Medikamenten. Und dann ist es natürlich einfach. Dann kannst du glänzen vom Apotheker und sagen, das brauchen wir jetzt.
Das ist beim Urologen nichts anderes. Okay. Also das ist überall so. Also wenn du heute ein Bakteriogramm hast, dann kriegst du aus dem Labor sofort, welche Resistenzen sind da beim Patienten, was ist effektiv, was kann er nehmen. Und sogar, glaube ich, steht bei euch noch drauf, welche Alternativen sollte es Allergien oder sonstiges geben.
Das ist korrekt, das stimmt.
Aber wirklich, das Witzige war, das Feedback von den Kollegen war eigentlich eher, dass seit der Einführung des E-Rezeptes die häufigste Nachfrage ist, das Rezept ist über die Karte nicht abrufbar, weil es nicht freigeschalten ist.
Okay, gut.
Und ihr arbeitet noch sehr viel mit Freitextverordnungen.
Das stimmt, das ist richtig.
Und da, ihr macht es sehr ordentlich und genau, aber Freitextverordnungen, wir sind ja im KV-Bereich sehr eingebunden in Bürokratie. Und unsere E-Rezepte, das glaubt man gar nicht. Wir haben eine eigene Kollegin, die hat heute 800 E-Rezepte kontrolliert.
Das ist viel.
Das ist, die sitzt einfach nur an einem Tag, weil Rezepteinreichung war. Und da geht es um formale Dinge, die am Rezept nicht passen. Sei es, ihr habt eine Dosierung vergessen, weil in der Freitextverordnung müsst ihr das alles händisch eingeben.
Richtig, das stimmt.
Oder es stimmt die Pharmazentralnummer, das jetzt relativ speziell nicht mit dem Arzneimittel überein. Oder dieses Arzneimittel gibt es jetzt nicht mit 14 Stück, sondern nur mit 16 oder mit 12. Und das sind die häufigeren Rückfragen.
Ist in Ordnung.
Aber ansonsten glaube ich, was du gesagt hast, gerade euer Berufsstand wird auffällig gut geschult.
Danke.
Also das finde ich, ihr seid bei den Ärzten eine relativ emanzipierte Gruppe, die Zahnärzte.
Wir hatten das ja vorhin auch schon, das hängt auch mit der Kommunikation zusammen, mit der digitalen Kommunikation, weil wir einfach mittlerweile ja auch viel über KIM machen, über die ganze Telematikstruktur, nicht nur immer übers Telefon, sondern wir können auch schon digital kommunizieren und sowohl mit den Kollegen als auch mit den Apotheken.
Aber macht ihr das mit den Apotheken?
Wir sollten uns bessern, wir geben uns Mühe und werden uns unsere Apotheken genau angucken und dann dementsprechend bei KIM kommunizieren. Ich gelobe Besserung.
Also wir würden es wirklich feiern.
Genau.
Also gerade auch zum Beispiel in der Ärzteversorgung oder auch in der Kommunikation mit den Ärzten, was Patienten betrifft.
Genau.
Sensible Daten. Datenschutzkonform auszutauschen. Ja. Dafür hat ja die Telematik oder die Telematikinfrastruktur eben das KIM.
Kommunikation
im Medizinwesen.
Genau.
Das heißt, alles, was mit Medizin, da gehören auch Altenheime zum Beispiel
dazu. Natürlich.
Pfleger oder andere Therapeuten. Wir sind digital noch etwas abgehängt in Deutschland, glaube ich. Dann wäre das auch nochmal ein ganz, ganz tolles Tool, wo wir einfach wieder mehr auf Augenhöhe arbeiten können.
Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang haben wir uns schwer getan damit. Mittlerweile sind wir dankbar, dass es so etwas gibt, dass wir einfach diese Möglichkeit haben, uns näher zu informieren und auch ausreichend zu kommunizieren, wo es dann digital auch festgehalten wird auf dieser Linie. Das ist schon Korrekt, das stimmt. Und es vereinfacht auch viele Prozesse.
Also ich glaube, dass es bei Ärzten untereinander und auch mit Krankenkassen ganz gut funktioniert.
Ja.
Wir selber, also wir sind zwei große Innenstadtapotheken, wir werden da eigentlich prädestiniert dafür, auch mit unserer Ärzteversorgung. Wir bekommen hier ganz wenig.
Sehr schade.
Also das wäre auch mal ein Punkt, dass man einfach mal ansprechen müsste.
Genau.
Du bist, glaube ich, auch standespolitisch aktiv.
So ein wenig,
genau, und da könnte man ja auch mal, nicht fachübergreifend, aber berufsübergreifend vielleicht auch
sehr gerne. Finde ich eine gute Idee. Wir haben Fachdental nächste Woche, wo ich Standbetreuung mache, werde ich mit aufgreifen. Danke.
Genau.
Jetzt habe ich ein anderes Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Es geht um die Wechselwirkungen, es geht um die Sicherheit bei uns, es geht um die Arzneimittelwechselwirkungen in der Zahnarztpraxis. Wo liegen die größten Risiken, die du im Alltag siehst?
Bei Zahnärzten auch nochmal dieses überschaubare Verordnungsportfolio. In der Ausbildung habe ich immer so einen Merksatz für meine Pharmaziepraktikanten. Blutverdünner, Antidepressiva, Blutdruckmedikation.
Genau.
Immer die NSAR im Blick behalten.
Nicht steroidale Antirheumatika.
Also das klassische Ibuprofen.
Genau, richtig.
Genau. Ja. Warum? Gerade Patienten über 65, die mit Antikoagulantien, das darfst du mal kurz übersetzen.
Naja, Antikoagulantien reduzieren die Blutgerinnung.
Genau, und das ist ja uns
ganz
extrem
wichtig. Genau.
Stichwort Aspirin.
Aspirin, oh ja.
Genau.
Zahnziehen.
Genau, Zahnziehen.
Ja.
Da gibt es ein Massaker.
Mhm.
Und
wenn man
warum?
Das nicht abfragt. Dann blutet der.
Und wie lange blutet der? Der blutet auch noch 3 Tage, weil das Aspirin leider auch 3 Tage lang wirkt.
Das wissen die wenigsten.
Und was hat man in der meisten, in der Hausapotheke? Ich hatte gestern kurz noch Migräne, bevor dann mein Zahn kam. Und dann habe ich es halt in der Hektik vergessen zu sagen, ich habe gestern oder vorgestern eine Aspirin eingenommen.
Okay.
Grundsätzlich ist das einfach kritisch auch bei den über 65-Jährigen und da sprechen auch die Prozentzahlen für sich, 10-15%, weil trotz Vorsorge Herzinfarkt und Blutgerinnung, Blutverdünner immer noch ein Thema ist.
Das ist richtig, genau.
Dann haben wir was eigentlich nicht so ein schönes Thema ist, sind Antidepressiva.
Genau, das beobachten wir ganz häufig auch.
Und da ist es ja auch mittlerweile so, wir sprechen hier von 8-10% der Erwachsenen werden mittlerweile in Deutschland mit Antidepressiva behandelt.
Warum macht man das? Weil es leichter ist, einfacher?
Boah, das ist eine gute Frage, aber ich denke schon, dass Depressionen auch in unserer heutigen Zeit extrem zunehmen und auch Depressionen Auslöser für Folgeerkrankungen sind.
Mhm.
Wechseljahre der Frau, wenn sie in Rente gehen, wenn sie die Arbeit verlieren, Zukunftsängste. Also ich glaube, Depressionen werden zunehmen.
Psychosomatische Komponenten.
Erkrankungen werden immer mehr werden. Man sieht es ja auch, Kinder in der Schule, größere Belastungen, Anforderungen, Leistungsdruck, Wechselthemen. Ich habe keine Kontinuität mehr im Leben, weder in der Arbeit noch in Beziehungen. Also alles wird schnelllebiger und so weiter.
Schneller Wandel.
Damit müssen wir lernen, umzugehen. Und da ist es schon mal ganz gut, wenn man sagt, okay, klar, Antidepressiva werden ja immer eingesetzt mit einer Begleittherapie.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig, nie singulär. Aber sie helfen halt auch dem Therapeuten Zugang zu finden.
Natürlich.
Kurzzeitig den Patienten einfach mal neben sich zu stellen und einfach mit dem Patienten zu reden. Und der Patient schaut mal auf sich und kann sich reflektieren.
Genau.
Und so sind ja eigentlich Antidepressiva auch gedacht.
Auf aufgebaut, richtig.
Genau. Also das natürlich auch dann mit den nicht steroidalen Antirheumatika. Da habe ich halt auch wieder das erhöhte Blutungsrisiko.
Genau.
Gibt natürlich immer andere Möglichkeiten. Du weißt es auch. Novaminsulfone oder Tramadol. Also hier habe ich halt keinen Fokus mehr auf die Entzündungshemmende Wirkung.
Da geht es nur noch um die Schmerzbegrenzung.
Da geht es halt dann nur mehr um die Schmerzen.
Und das sind schon sehr starke Schmerzen.
Exakt. Aber da kann ich dann auch ganz gut arbeiten, weil dann nehme ich halt meinetwegen ein Paracetamol und toppe noch was obendrauf, sieht man auch ganz oft. Oder ich nehme halt ein Kombipräparat aus Paracetamol und Codein, wo ich dann einfach diese Themen nicht anspreche. Und dann natürlich auch die ganz regulären Blutdruckmedikationen.
Ja.
30% aller 60-Jährigen stehen unter Blutdruckmedikation.
Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das in der Praxis beachten und dass auch der Apotheker darauf eingeht, wenn du jetzt siehst, das verschreiben wir auf O. Und das wären jetzt die Fragen, was nehmen Sie sonst noch ein? Welche Medikamente nehmen Sie sonst noch ein?
Wenn ich ausbilde, das Witzige, ich sage es immer und jetzt immer wieder beim Thema, ich möchte, dass meine Pharmaziepraktikanten, wenn sie die Apotheke verlassen und das dritte Staatsexamen, sich auch bei der Zahnpasta eine W-Frage erlauben können, die sie anbringen. Und das ist auch immer so ein bisschen mein Trigger, dass ich sage, was würde dir bei der Abgabe zu einer Zahnpasta einfallen, was du dem Patienten einfach fragst. Es geht einfach um Routine. Es muss Routine sein, dass ich gewisse Sachen einfach abfrage, dass ich hellhörig werde.
Sehr gut.
Nimmt er jetzt noch ein Diuretikum? Also jeder denkt bei Diuretikum an Blutdrucksenker. Nein.
Entwässernd.
Danke. Das Model von gestern hat jetzt mal dicke Beine, nimmt halt pflanzliche Entwässerungsmittel. Also pflanzliche Entwässerungsmittel reizen die Niere zum Beispiel. Richtig. Und das passt natürlich nicht zum nicht-steroidalen Antirheumatikum. Das wird dort auch verstoffwechselt.
Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Also das sind halt alles so Themen, die muss man dann einfach abfragen. Und da helfen so klassische W-Fragen natürlich nicht. Mhm. Aber das sind eigentlich so die Standards. Ich glaube, das wisst ihr auch. Und wenn mich nicht alles täuscht, fragt ihr das ja auch vorher im Patientenbogen ab.
Das ist auch im
Patientenbogen. Also ihr nehmt uns ja da schon Arbeit ab.
Und was ganz wichtig ist, ein Hinweis noch an meiner Stelle, die Patientenbögen müssen von der Anamnese regelmäßig aktualisiert werden. Wir haben Patienten, die kommen lange in die Praxis, die kennen wir lange. Irgendwann ergibt sich bei denen eine Veränderung in der Gesundheit, sie erkranken und sie bekommen Medikamente und wir wissen gar nichts davon. Deswegen muss man immer wieder aktualisieren, reevaluieren und sagen, bitteschön, alle 2 Jahre sollte so ein Bogen wirklich genau nochmal ausgefüllt werden, um zu hinterfragen, hat der jetzt irgendetwas anderes in seiner Medikation oder ist irgendwas verändert im Gesundheitszustand?
Euer klassisch oder das klassische, das Medikament, was ihr verordnet, Ibuprofen. Das Antibiotikum.
Also Antibiotikum, genau. Oh,
und da war ja früher in aller Munde Allergie, Penicillinallergie. Genau. Aber das ist ja mittlerweile so, dass, glaube ich, bei jedem Friseurbesuch in jeder Bunte der medizinische Halbleihe, jeder weiß von seiner Allergie. Mhm. Allergie ist ja überall ein Thema. Das ist, glaube ich, weniger der Fall. Es gibt natürlich noch so Exoten, wie wenn ihr bestimmte Antibiotika verschreibt, wie zum Beispiel Makrolide, also in der Parodontitis. Da muss man zum Beispiel aufpassen, Statine.
Ja, genau.
Da gibt es eben Risiken, Myokard und so weiter. Und dann auch zum Beispiel so Klassiker, die immer abgefragt werden, Metronidazol und Marcumar. Da haben wir wieder ein Thema mit der Blutgerinnung.
Genau.
Aber Marcumar-Patienten, die müssen die sich jeden Tag testen. Also die sind so fit, die sagen dir das
auch. Ganz genau. Marcumar zur Erklärung sind ja auch wieder Antikoagulantien, die Blutgerinnung auf eine gewisse Art und Weise sehr stark reduzieren. Die sind aber darüber informiert und messen ja auch regelmäßig.
Ja klar, die haben sogenannte Gerät, die haben ihr Blutzuckergerät, die messen, die geben das auf jeden Fall. Und dafür gibt es ja auch diesen doppelten Boden, dass er den Patientenfragebogen eben ausfüllt. Stimmt. Das ist ja eigentlich auch vom Gesetzgeber ganz witzig oder ganz gut gemacht. Beim Arzt zuerst und dann nochmal das Backup beim Apotheker.
Nächste Frage, Adrenalin. Adrenalin, Lokalanästhetikum. Wann wird das für einen Patienten problematisch? Weil wenn wir betäuben, wir wollen natürlich gerne in der Betäubung eine langanhaltende Wirkung. Das machen wir, indem wir ein Betäubungsmittel nehmen, was mit Adrenalin versetzt ist, damit das Lokalanästhetikum an dem Ort, wo wir es haben wollen, lange verbleibt. Also ein Gefäß.
Das verengende Wirkung des Adrenalins.
Was sagst du dazu?
Wird sehr problematisch gesehen. Ja. Ich glaube, Kardiologen haben da immer so ein Thema. Mhm. Hier ist es eher ein Thema, glaube ich, dass du dich mit den Kardiologen austauscht, weil es ist ja eigentlich nur ein Thema Herzschwäche, frischer Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, koronare Herzerkrankungen. Also das sind eigentlich Themen, die wir in der Apotheke, in der Verordnung ja gar nicht sehen, weil wir liefern dir ja nur die Substanzen als Spritzen und so weiter. Das Thema ist eigentlich bei dir. Wo es ein Thema ist, und das fand ich jetzt auch ganz interessant in der Vorbereitung zu einem Podcast bei uns in der Rezeptur. Ich weiß nicht, Wurzelkanäle. Behandlung, da werden auch Adrenalinrezeptoren, ganz wirde Adrenalinrezeptoren eingesetzt in krassen Konzentrationen, wo wir eigentlich dann den Arzt aufklären und sagen, okay, wenn du das in dieser Konzentration haben möchtest, hätten wir gerne, dass ein Anästhesist bei dir vor Ort während der Wurzelkanal behandelt.
Weil, wenn ich mit dem Adrenalin in den Wurzelkanal gehe, auch in den umliegenden Kanalbereich gehe, also in den Wurzelbereich, blutet es. Und es geht natürlich auch ins Gefäßsystem.
Exakt. Und dann kommst du in Schockzustände.
Oh.
Und da ist natürlich dann jeder Anästhesist auch ein bisschen überfordert.
Ja.
Und die finden das nicht so spannend. Also da kursieren noch, das sind halt so alte, wie nennt man das, althergebrachte Rezepturen, die einfach noch im Portfolio vorhanden sind bei vielen Ärzten, die auch wieder aufkommen, weil sie natürlich auch einen sehr krassen Effekt haben.
Mhm.
Aber man beachtet dann eigentlich nicht, welchen Gefahren man dem Patienten aussetzt und sich selber.
Auch interessant für
und
Kollegen.
Und das ist dann auch wieder unsere Aufgabe und das machen wir dann auch ganz häufig, dass wir da ganz klar und ganz deutlich aufklärend wirken. Wir lassen uns das unterschreiben, wir klären die Ärzte auf, wir zeigen Studien. Hier ist auch, ich weiß nicht, ob du das schon mal, ihr habt ja auch einen DAC-NRF-Zugang. Das ist von der Arzneimittelkommission, das ist so eine Sammlung an allen Rezepturen, allen Fachwissen zu Rezepturen. Neues Rezepturformularium.
Das wusste ich gar nicht.
Genau, Deutscher Arzneimittelkodex.
Ja.
Eine ganz tolle Institution in der Pharmazie. Also ich finde es total krass, was die machen. Die bewerten jeden Tag Rezepturen, mit denen stehen wir im Austausch. Wir melden, die kriegen Arzneimittelwirkungen gemeldet und so weiter. Und die adaptieren, passen ständig an. Und das ist was, was eigentlich unsere Kernkompetenz wieder betrifft und was eben auch diese Magistralrezepturen für uns so interessant macht.
Thema Magistralrezepturen, seid ihr ja Profis. Jetzt geht es mir noch auf der anderen Seite um das Ibuprofen.
Den Volkswagen unter den Schmerzmitteln.
Genau, das ist der Standardschmerzmittel Nummer 1 beim Zahnarzt. Wir verschreiben das viel. Es ist natürlich auch antiinflammatorisch, weil es einfach auch entzündungshemmend ist.
Mehr als schmerzstillend.
Was sagst du dazu?
Also wir hatten ja schon die Themen Niere.
Richtig.
Das Thema, was wir immer bei NSAR haben, ist unsere blöde Magenschleimhaut.
Ja.
Die mag die halt gar nicht.
Mhm.
Weil unsere liebe Salzsäure verätzt unseren Magen ohne die Magenschleimhaut und unser liebes NSAR verhindert halt den Aufbau der Magenschleimhaut.
Ja.
Das ist halt das Thema und natürlich auch unsere Asthma-Patienten sind auch nicht sehr begeistert darüber. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, bei deinem Sohn selber, Säugling, 0 Jahre, Fieber, gerade nach der Geburt, was hast du gegeben? Ibuprofensaft. Ein Fertigarzneimittel.
Ja.
Das für Kinder und Säuglinge zugelassen ist.
Keine Magistralrezeptur.
Keine Magistralrezeptur. Man muss immer sehen, Fertigarzneimittel werden eigentlich nur für Erwachsene zugelassen. Pädiatrie, jeder Kinderarzt bewegt sich so im halb illegalen Bereich, denn Arzneimittel, die für Erwachsene zugelassen sind, rechnet irgendwie eine Dosis und gibt aus Erfahrungsschatz das Arzneimittel. Ibuprofen, frei verkäuflich.
Ja klar, 400 Milligramm kriegst du immer zu kaufen. Und egal, wie viel ich davon dann nehme. Das
ist natürlich das Nächste.
Genau.
Das hängt aber damit zusammen, und das muss man auch dazu sagen, mit einem Schlafmittel kann ich mich schwerer umbringen als mit Paracetamol.
Das
glaubt auch keiner. Ich vergifte mich damit einfach.
Mit Paracetamol.
Klar. Aber es ist einfach so, ich finde es einfach ganz spannend, weil ich einfach sage, ich habe hier so eine gute Studienlage.
Ja.
Ich habe auf der anderen Seite ein Arzneimittelmanagementsystem, das eigentlich sowohl bei dir als Arzt als bei uns Apotheker PTA, also medizinischen Fachpersonal in der Apotheke, eigentlich so gut abgefragt wird, dass ich da eigentlich keine Probleme sehe. Wir dürfen das ja auch in der Selbstmedikation empfehlen. Natürlich nicht in 600 Milligramm oder 800 Milligramm. Zeigen auch Studien, dass nicht
Studien sagen mittlerweile 3x400
ist wesentlich
ist
besser.
Effektiver
exakt.
Als
danke, dass du es mir als 600. Nur erklär das mal einem Patienten mit einem Zahnschmerz. Der weiß es halt vom Frühjahr, 600 hat immer geholfen. Hier spielt das Anfluten, wie lange wirkt es und so weiter. Das ist ein ganz anderes Thema. Und darum sage ich, da ist man eher heraus. Und manche sagen einfach, Paracetamol zum Beispiel hilft mir besser.
Mhm.
Dann kriegt er halt Paracetamol.
Ist Ermessenssache.
ich bin ja in einem Dialog mit dem Patienten.
Und es ist auch so, man muss auch dem Patienten erklären, wenn der Schmerz erstmal da ist, es ist immer schwieriger, den runterzubekommen. Und das verstehen die Patienten ja nicht. Also wenn ich lange warte mit der Medikation, dass ich etwas einnehme, dann muss ich so viel einnehmen, dass es überhaupt wirkt.
Wenn ich da mal einhaken darf, ja, weil du mich vorhin gefragt hast, was wir zum Beispiel bei euren Rezepten dazu sagen. Ja. Bei solchen klassischen Rezepten, wo neben dem Antibiotikum auch noch ein Schmerzmittel oder entzündungshemmendes Mittel ist, da gehört bei uns standardmäßig dazu, wenn ihr ihre Zunge wieder spürt, also nicht wenn der Schmerz kommt, sondern wenn ich einfach nach deiner Betäubung, die ja professionell gemacht worden ist, ich spüre nichts und ich spüre meine Zungenspitze wieder, das ist für mich der Indikator, wo ich mir mein Ibuprofen einwerfe.
Genau, sehr gut.
Weil
super.
Dann habe ich nicht mehr den Übergang, Schmerzmittel wirkt und die Anästhesie ist vorbei. Und ich habe so ein Gap, wo gar nichts ist.
So ein Halbpunkt.
Und das verstehen die Patienten ja eigentlich auch nicht, weil die sind ja ganz happy und denken sich, kein Schmerz, ich spüre wieder was, toll, muss nichts nehmen. Nein, ich muss dann schon was nehmen, wenn ich einfach wieder ein Gefühl bekomme.
Genau.
Ja, und du weißt ja auch selber, wenn ich Schmerzen habe, das ist Stress für den Körper.
Ja,
und das hat ja einen extremen Einfluss auf meine Wundheilung. Das weiß man mittlerweile auch. Unter Stress habe ich einfach eine viel, viel schlechtere Wundheilung, eine viel, viel schlechtere Perspektive.
Genau.
Das heißt, es ist ja nicht dringend notwendig, dass ich dreimal täglich für 7 Tage das Ganze nehme, sondern am Anfang, so wie in der Homöopathie, bist du ja auch zu Hause, am Anfang hochdosiert und dann einfach adaptiv anpassen. Und dann eben beim Ibuprofen steht ja nicht das Schmerzmittel im Vordergrund,
sondern die entzündungshemmende
Wirkung. Und was habe ich beim Zahnarzt? Habe ich einfach eine dicke Backe, da ist eine Entzündung da.
So sieht's aus.
Und so sieht's aus. Und dann ist ja der gute Zahnarzt, so wie du auch, der gibt halt dann noch on top adaptiv ein reines Schmerzmittel, wo man dann einfach sagen kann, das nimmst du halt noch mal kurzzeitig oben drauf.
Genau. Xerostomie, Mundtrockenheit.
Wollte ich gerade sagen.
Riesiges Thema.
Auch in sozialen Medien?
Ja.
Mhm. Aber nicht unter diesem Begriff, glaube ich?
Nein, wahrscheinlich nicht. Aber was mit Xerostomie öfter verbunden ist, ist zum Beispiel die Halitosis.
Mhm.
Also der Mundgeruch, der kommt häufig auch durch Mundtrockenheit, nicht nur, aber häufig. Und es geht ja darum, was wir immer beobachten, dass Patienten, die spezielle Medikamente nehmen, an Mundtrockenheit leiden. Welche Medikamente sind das?
Also die Antidepressiva,
dann
Parkinson-Medikamente, also alles, was unter dem Begriff anticholinerg fällt.
Ja.
Das sind halt so diese Leerthemen, die man hat. Aber es gibt ganz, ganz viele neue, an die man nicht denkt. Zum Beispiel ADHS-Medikamente.
Oh, das wusste ich nicht.
Genau. Die haben das auch.
Ja.
Und gerade bei Kindern, Jugendlichen und so weiter, die können das so noch nicht einschätzen. Dann in der Krebstherapie ist Mundtrockenheit ein ganz großes
das stimmt.
Thema.
Das ist richtig.
Dann, was viele vergessen, Nikotin ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann bei Jugendlichen, und darum habe ich auch so ein bisschen Social Media und das Ganze angesprochen, dieser ganze Energy-Drink-Konsum.
Okay, wir nennen jetzt ja keine Namen, aber...
Genau. Und was auch ganz wichtig ist, Cannabis kann das auch verursachen. Und natürlich unser aller Freund, der Alkohol.
Richtig. Mundtrockenheit ist einfach für uns ein großes Thema, weil durch die Mundtrockenheit natürlich auch die Speichelflussrate unwahrscheinlich nach unten geht und dadurch die Pufferwirkung...
Der pH-Wert
verändert sich, wir übersäuern und wir haben überhaupt keine
Mikrobiom
im Speichel mehr.
Genau, und das ist ja auch ganz wichtig, man muss ja wirklich sagen, der Mund ist eine Schleimhaut.
Ja.
Und auf dieser Schleimhaut ist es nicht wie unsere Haut auf Händen, sie hat keine Schutzschicht. Wir haben noch die Lederhaut drüber. Und dazu brauchen wir eben dieses Mikrobiom. Also das heißt, da leben ganz viele Bakterien, munterflockig, mit Pilzen und noch so anderem lustigen Zeug.
Wie im Darm.
Eigentlich noch, wie soll ich sagen, noch ein bisschen komplexer, weil der Darm ist ja bei uns irgendwie unten drin. Da muss ich ja erstmal durch diesen Magen, durch diese krasse Säure.
Ja, richtig.
Und dann bin ich erstmal im Darm. Das ist ja so eine Barriere.
Ja.
Also ich möchte jetzt nicht durch eine einmolare Salzsäure.
Ja.
Mit dem entfernst du Urinstein aus deinem Klo. Da möchte ich jetzt nicht durchtauchen.
Alles
also
gut.
Der Darm ist schon relativ geschützt.
Ja. Ja.
Ist ja auch klar, ist unser größtes Immunsystem, leistet enorm viel für uns, ist eine Eintrittspforte für alles und reguliert alles, was wir haben.
Genau.
Beim Mund, was haben wir da?
Nichts.
Nichts. Wir machen den Mund auf, atmen alles ein, es kann alles reinfliegen.
Wir trinken, wir essen, wir rauchen,
wir reden, wir vergessen ihn zu pflegen.
Das kommt unter anderem
also,
zu.
Also das ist Umweltverschmutzung, alles, das weiß man alles nicht. Ja. Also mit dem allen muss unsere Mundschleimhaut, unsere Bakterienflora, was ja nichts anderes ist als ein Ökosystem, mal so locker jeden Tag umgehen.
Einen richtigen Wettkampf da drin.
Genau, und dann, wir haben ja auch noch Bedürfnisse und so weiter. Genau. Also da geht's zu. Kein Wunder, dass das so ein großes Thema
ist. Spezielles Thema.
Und dafür macht das eigentlich ganz gut, unser Mund.
Genau. Das war der erste Teil der Doppelfolge im Zahn-Podcast von Byte. Ich danke dir, Ludwig, und auch, dass du das angenommen hast mit dem Puls auf 180. Ihr könnt gespannt sein. In der nächsten Folge kommt mein Puls auf 180, wenn es um Fluorid geht. Vielen Dank fürs Zuhören und ihr könnt gespannt sein.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.